Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast, der im Martin Moser seinem Laminat eine Pause gönnt.
Bitte um kurze Aufklärung.
Ja, also der Martin Moser hat uns geschrieben, er tut beim Podcast hören immer putzen. Und durch die Ram-Sonderfolgen haben wir jetzt sein Laminat ziemlich strapaziert, weil er jetzt 9 Tage in Folge Boden gewischt hat.
Jeden Tag frisch geputzt. Ja, das Race Across America ist vorbei und wir nehmen heute die nächste Folge auf, wobei wir heute etwas vorbereitet haben, nämlich ein super spannendes Gespräch, das schon vor ein paar Wochen aufgenommen wurde. Und wir machen jetzt sozusagen nur das Intro und möchten da aber trotzdem nochmal ganz kurz zum Ram zurückblicken, weil wir ja unsere letzte Folge beendet haben mit 2 waren im Ziel, der dritte war quasi kurz vorm Ziel und dann haben uns auch die Kräfte verlassen. Und wir haben quasi noch 9 Episoden, waren es glaube ich, gell?
Ja.
Das Sonderformat abschließen müssen, damit wir selbst nicht auf der Strecke bleiben.
Genau, und deshalb jetzt noch ganz ein kurzer Recap, also das Wichtigste vorweg, wir wünschen der Nicole Reist wirklich gute Besserung, alles Gute und hoffen, dass ihr gut geht.
Sie ist leider kurz vorm Ziel zu Sturz gekommen und Stand heute, wo wir aufnehmen, ist noch nicht kommuniziert worden, was genau passiert ist, aber sie hat halt ins Krankenhaus müssen, das Rennen aufgeben müssen und wir können wirklich nur sagen, gute Besserung und liebe Nicole, bleib stark.
Und herzliche Gratulation an alle Finisher. Finisherinnen hat es jetzt im Einzelbewerb heuer leider keine gegeben.
Aus Dänemark hat aufgrund eines Schirmers-Necks aussteigen müssen, das wir auch noch besprochen haben, dass das immer wieder passieren kann. Und das haben dann schlussendlich, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, ein paar Leute die Karenzzeit nicht geschafft. Und da stehen jetzt dann auch noch ein paar DNFs in der Liste.
Das war unsere Ram-Coverage. Es war sehr anstrengend für uns, aber es hat uns richtig Spaß gemacht. Danke für alle, die gehört haben und für alle anderen. Herzlich willkommen zu einer regulären Folge.
Wir haben mit der Mona Mitterwallner gesprochen und sie ist wirklich eine absolute Größe im österreichischen Frauenradsport, im Cross-Country. Und wie groß ihr Stellenwert ist, sagt zum Beispiel, dass sie einmal bei der Sportlerin des Jahreswahl schon in den Top 3 war. Das heißt, da geht es nicht um Radsport, da geht es um alles. Da geht es um Fußball, Basketball, Tennis. Da war die Mona Mitterwallner schon auf Platz 3 und das hat sie sich ja wirklich redlich verdient.
Du hast jetzt Cross-Country gesagt und ganz vergessen, dass sie auch Marathon-Weltmeisterin ist.
Die Mona hat bei den Juniorinnen schon WM und EM-Titel gewonnen. Sie hat dann auch in der U23 einen Weltmeister- und einen Europameistertitel im Cross-Country gewonnen. Sie war 6-mal bei Weltcup-Rennen erfolgreich in der U23, hat den UCI Mountainbike-Weltcup gewonnen in der U23 und ist dann, obwohl sie noch in der U23-Wertung fahren hätte dürfen, schon in die Elite aufgestiegen und ist dort weiterhin unglaublich erfolgreich. Also, wir haben jetzt sicher nicht alles erwähnt, was zu erwähnen ist. Wir haben jetzt nicht alle Erfolge aufgezählt, aber es gibt uns nur einen kurzen Einblick in die lange, lange Liste der Mona Mitterwallner, was sie schon alles erreicht hat.
Ja, du hast das gesagt, wir haben das Gespräch schon ein bisschen länger her aufgezeichnet. Das heißt, ein paar Referenzen sind nicht mehr ganz aktuell, vor allem die Wetter. Das hat sich ja doch jetzt um 180 Grad gewendet und jetzt sitzt man da in der Sauna. Aber es war wirklich ein sehr cooles Gespräch, ein sehr offenes Gespräch. Wir haben wirklich viel erfahren von ihrem auch besonderen Zugang zu Training und Ernährung. Und ja, hört's rein in das Gespräch.
Und was man vorwegnehmen kann, sie hat ganz am Ende gesagt, sie hat jetzt dann ein Heimrennen in ein paar Tagen. Das hat sie natürlich schlussendlich dann gewonnen.
Herzlich willkommen, Mona. Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und so geduldig auf uns gewartet hast, bis wir alle technischen Probleme gelöst haben. Ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Also, ich glaube, ich habe jetzt bis jetzt 2 Podcasts gemacht. Das hat mir richtig gut gefallen bis jetzt. Also, ich rede gern, Das hat schon mal Oma gesagt, dass ich gutes Mundwerk kann, deswegen nehme ich solche Einladungen auch gerne an.
Wie geht's da jetzt? Ich habe gerade vor 2 Tagen oder so im ORF Sport gesehen, den Beitrag, wo du in Rumänien gewesen bist bei der Europameisterschaft. Und da hast du ein bisschen, also jetzt nicht unglücklich ausgeschaut, aber es war anscheinend sehr kalt und sehr nass und ich habe ein bisschen mitgefühlt, weil du warst vor der Kamera und ich glaube, dir war ziemlich kalt und es hat sehr, sehr ungemütlich ausgeschaut.
Ja, also ich glaube, der Beitrag für den ORF, der war schon, wo das Schlimmste vorüber war, da war ich sogar schon geduscht, aber ich habe immer noch blaue Lippen gehabt. Der schlimmste Teil war definitiv die 1,5 Stunden nach dem Rennen, vor allem, weil ich die Einzige wieder war, was für die Dopingkontrolle ausgewählt worden ist und habe mit meinen feuchten Klamotten noch in die Holzhütte hocken können. Und ja, nein, es geht in die Top 2 von den kältesten und nässesten Rennen ein, die was ich je gefahren bin. Also da kommt fast nichts zu, wie nichts mehr gespürt bei den Händen, fast nicht mehr schalten können in den letzten 3 Runden. Aber ja, es hat sich gelohnt, bis zum Schluss zu kämpfen. Aber so schnell würde ich so ein Rennen, glaube ich, nicht überleben. Also wenn ich es nochmal machen müsste.
Sicher ein Schock fürs System. Wir haben schon einmal versucht, den Podcast aufzunehmen, hat dann terminlich leider nie geklappt. Da warst du in Südafrika beim Cape Epic. Da waren die Bedingungen wahrscheinlich besser.
Ja, besser beziehungsweise das andere Extrem. Ja, von 40 Grad eben zu Rumänien 4 Grad. Das Epic war auf jeden Fall auch halt, ja, anders halt, aber die Hitze, die kann schon auch was. Also, ich meine, ich würde mich immer für die Hitze entscheiden, da muss ich ehrlich sein. Also, wenn es warm ist, da kannst du einfach immer noch Vollgas geben. Aber wenn es eben kalt ist, nachher frieren die Muskeln zu, du hast das Gefühl, du kannst dein Leistungsvermögen nicht abrufen. Aber ja, das Epic ist einzigartig, also das kann ich nicht anders ausdrücken, aber um das Ganze zusammenzufassen, es ist jetzt Mai und ich habe Kälte gehabt, ich habe Nässe gehabt, ich habe Hitze gehabt, ich habe Trockenheit gehabt, also egal, was das Jahr noch kommt, ich weiß mich, wie ich vorbereiten.
Hast du in Südafrika irgendwie auch das erlebt beim Cape Epic oder das irgendeine Rolle gespielt, weil wie wir versucht haben, uns für einen Podcast quasi einen Termin zu finden, da kommen ja dann diese Stromabschaltungen dazu, also dieses Loadshedding, wo, glaube ich, aus politischen oder Umweltschutzgründen immer wieder mal der Strom abgeschnitten wird, zu unterschiedlichen Zeiten, jeden Tag anders, immer ist einmal eine Stunde der Strom weg. Ist das dort irgendwie ein Faktor gewesen?
Ja, also es kommt immer darauf an, sag mal, wo du bist, das ist nur das Nächste, also das war für mich natürlich das erste Mal, wo ich das mitgekriegt habe. Da bin ich im Supermarkt gestanden und auf einmal war einfach der ganze Supermarkt schwarz. Also kompletter Strom weg. Und ich so, was ist denn jetzt los? Und sie, ja, das ist ganz normal, Loadshedding. Und ich so, ah, super, okay. Und dann gibt's eigentlich immer so Notgeneratoren, je nachdem, wo du bist. Also zum Beispiel ein Supermarkt, der hat einen Generator, der schaltet sich dann ein, weil wir können ja nicht alle im Dunkeln herumtappen. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ob es zum Umweltschutz ist, das weiß ich nicht so wirklich, weil, ich sage mal, die Menschen oder ja, die Gesellschaftsschicht, die was genug Geld hat, die hat auf jeden Fall immer Strom, so viel kann ich sagen. Und die, was halt ja in die niederen Klassen sozusagen sein, die müssen nachher schauen, wie sie ihr Essen herrichten. Es war auch dementsprechend, je nachdem, ob ich in dem Apartment war oder in der Unterkunft, hat es einen Generator gegeben oder nicht. Südafrika ist sicher wunderschön, aber das erste Mal, wo ich dort war, war ich ziemlich schockiert von der Spalte zwischen Arm und Reich und schockiert mich auch immer noch, wenn ich da immer wieder dort ankomme. Klar ist es cool zum Radfahren, aber ich muss da schon ganz ehrlich sagen, es ist da jetzt nicht so einfach, da wegzuschauen, also das ist schon wirklich extrem.
Vielleicht jetzt vom ganz Aktuellen ein bisschen weiter zurück, dich nochmal vorstellen, du bist Mountainbikerin. Bist du eigentlich immer schon Mountainbike gefahren oder bist du von der Straße aufs Mountainbike oder einfach immer alles am Radl gefahren oder war für dich von Anfang an klar, es gibt nur das Mountainbike?
Also zum Radfahren bin ich eigentlich ziemlich spät gekommen. Ich habe angefangen, wo ich ganz klein war, mit Fußball, glaube ich, war eins von den ersten Sachen, was ich gemacht habe. Das habe ich auch ziemlich lang gespielt. Zwischendrin dann Taekwondo, Volleyball habe ich sehr, sehr lang gespielt. Wollte auch Profi-Volleyballerin werden, obwohl mit meiner Körpergröße von 1,58 das vielleicht nicht so die Nummer 1 Wahl wäre, aber mit meinem Einsatz habe ich das eigentlich ziemlich wettgemacht, würde ich sagen. Und ja, Eishockey habe ich auch gespielt. Ich habe wirklich jede Sportart ausprobiert, habe auch Breakdance getanzt, Ballett, und dann mit 15 war es, dass der Papa gesagt hat, weil er ist ein Downhiller, oder er war mal ein Downhiller, wo nur die Stallgabeln aktuell waren, da ist er österreichweit die Rennen gefahren. Und ja, dann hat er mich einfach mitgenommen, und seit dem Tag wollte ich dann jeden Tag Mountainbiken gehen oder Radl fahren. Und dann ist eigentlich alles ziemlich schnell gegangen, haben beim lokalen Verein angerufen, der ist 5 Minuten von mir entfernt. Und ich würde auch sagen, ich war eine ziemlich große Talentschmiede in Tirol. Die haben mich dann aufgenommen und gemeinsam auch mit dem Papa und mit dem Verein habe ich dann einfach trainiert und ja, bin jetzt da, wo ich bin.
Vielleicht nimmst du uns kurz mit auf den Weg. Also du hast recht spät angefangen, sagst du, bist jetzt sehr jung, schon sehr weit. Was waren so die Schritte? Ein paar Rennen in Österreich und dann gleich international oder war das ein längerer Weg?
Also ganz am Anfang habe ich gesagt, ich fahre keine Rennen, weil wenn ich 5 Stunden zu einem Rennen fahren muss in die Steiermark, dann kann ich ja schon 5 Stunden Radl fahren gehen. Das macht für mich keinen Sinn. Habe also das Prinzip vom Rennenfahren noch nicht ganz verstanden. Es hat sich aber dann getroffen, dass im Frühjahr 2017 das Wetter bei uns ziemlich mies war an einem Wochenende, und dann hat ja jemand vom Verein angerufen und gesagt, ja, wir fahren zum Gardasee Rennen und da scheint die Sonne, und da habe ich dann gesagt, ja, okay, daheim ist mir jetzt kalt beim Radfahren, auf allem mit zum Gardasee die 3 Stunden investiere. Und bin dann direkt Zweite geworden beim Zielsprint, und dann hat mich das Rennfieber gepackt und bin dann einfach die ganzen Nachwuchsrennen ja in Österreich gefahren, aber auch dann eben Italien, nachher mal Deutschland. Also es hat sich dann einfach so ausgebreitet, und mein Ziel war dann direkt im Jahr drauf, also mein erstes Rennjahr war 2017 und im Jahr drauf, 2018, war eben die Jugend-Europameisterschaft auch in Italien, und das war mein erstes richtig großes Ziel. Da habe ich mal gelernt, wie das ist, wenn du so richtig einen Trainingsplan kriegst mit Periodisierung, und eben da hast du so richtig mehrere Tage, aber auch so richtig starke. Und da habe ich eben das ganze Prinzip, würde ich sagen, mal richtig kennengelernt und habe dann eben das Ziel sogar erreicht, und von da ist nachher im Steilberg aufgegangen. Und ab der Juniorenklasse bei uns, das ist so mit 18 Jahren, da geht es eben nachher weiter mit internationalen Rennen. Da bist du dann auch zum Beispiel in Kanada, wenn du, also sagen wir mal, für die Weltmeisterschaft, oder eben in Tschechien und so weiter. Genau, und dann hat sich das einfach immer weiterentwickelt. Ich habe gewusst, ich will Profi-Radfahrerin werden, habe die Schule hinten angestellt und bin dann einfach also zu allen Rennen gefahren, wo es geklappt hat. Ich meine, ist ganz klar im Nachwuchs, oder kannst du das nicht so aussuchen. Aber jedes Rennen, wo ich Chance gehabt habe, habe ich probiert.
War für dich immer klar, dass du Cross-Country fahren willst? Also jetzt bei den Mountainbikern sind ja dann doch die Gravity-Fahrer, unter Anführungszeichen, die coolen. Und die Cross-Country werden so ein bisschen belächelt. War das für dich nie ein Problem? War das für dich klar, dass du das immer machen willst, oder hast du das auch einmal probiert beim Downhill?
Also dadurch, dass der Verein Cross-Country-Verein ist, den was wir aufgenommen haben, war es für mich eigentlich gar nicht eine Frage, dass ich jetzt nur Downhill mache. Vor allem, weil mein größtes Defizit am Anfang meine Downhill-Künste waren. Also schon ganz am Anfang beim Training bin ich mit meinem 14-Kilo-Radl gekommen und bin mit den Ohren mitgefahren, obwohl die 10-Kilo-Radl gehabt haben. Es war aufwärts kein Problem für mich, aber abwärts haben sie mir mal 5 Minuten gegeben nach dem Trail und haben auf mich warten müssen. Das heißt, so die Idee, Downhill zu machen, die hat sich gar nicht so, sage ich mal, entwickelt. Ich muss aber ehrlich sagen, ich wollte Triathlon machen. Das war schon etwas, das, was mich sehr interessiert hat, weil ich eine sehr gute Läuferin war damals, jetzt nicht mehr so, weil ich einfach zu viel am Radl hocke. Aber hat sich dann auch nicht so ergeben, vor allem auch, weil Schwimmen jetzt würde ich auch nicht zu meinen größten Stärken zählen. Und deswegen ist es wirklich einfach, weil der Verein auf Cross-Country spezialisiert ist, ist auch Cross-Country geworden, würde ich sagen.
Jetzt hast du erzählt, dass du schon ab den Junioren und so weiter viel international unterwegs warst. Du warst bei der Jugend-EM, du warst erstes Rennen am Gardasee. Gibt es in Österreich gar nicht so viel Angebot oder so viele Veranstaltungen, oder warst du, weil du einfach von vornherein bei den Schnellsten dabei warst, schon so früh international unterwegs?
Also in Österreich gibt es für die Nachwuchsklassen auf jeden Fall genug Rennen. Da gibt es in Austria Youngsters Cup, gibt es noch. Also da sind es auf jeden Fall genug Rennen. Ich meine, im Nachwuchs hast du dann so 5, 7 Rennen. Ich glaube, das ist genug. Dann hast du noch Stadt, also österreichische Meisterschaft, kommst du auf 8 Rennen. Also ich würde sagen, bis zum 16. Lebensjahr ist das eben fast genug. Und dann fährst du halt noch 2, 3 Rennen in Italien, wenn sie in der Nähe sind. Und dann ja Junioren. Da ist natürlich dann zu wenig Rennen für, sage ich mal, österreichweit. Da gibt es, würde ich sagen, so 3 UCI-Rennen, also wo du auch Punkte kriegst für die Weltrangliste. Das ist ja wichtig. Es gibt natürlich mehr Rennen, was du fahren kannst, aber die kriegst du dann keine Punkte. Das sind halt lokale Rennen. Und wenn du halt, wie gesagt, in der Weltrangliste nach vorne rücken willst und da Sponsoren oder Teams auf dich aufmerksam machen willst, musst du auf jeden Fall internationale Rennen fahren, wie Italien, Deutschland. Aber da bin ich auf keinen Fall die Einzige. Also das macht der ganze österreichische Nachwuchs. Alle Junioren und Juniorinnen sind da quer durch die Weltgeschichte am Weg. Und das wird auch vom ÖRV, also vom österreichischen Radsportverband, entsendet und unterstützt. Und die Schnellsten werden eben nachher zu einer Weltmeisterschaft mitgenommen, wird auf Kanada oder wird es ja in Andorra, weil Nord ist der Ort, wo das Rennen ist. Und eben Andorra, für alle, die was nicht wissen, wo das ist, weil es ja echt ein ziemlich kleines Land ist, das ist bei Spanien.
Du hast was angesprochen, vielleicht kannst du es uns jetzt so als, wir sind jetzt nicht so drinnen im Mountainbike-Sport, aber es gibt Teams, Werkteams quasi, aber entsendet zum Weltcup wird man dann immer von den nationalen Verbänden, oder?
Nein, bei uns ist das ganz anders wie beim Skisport. Also beim Skisport ist es so, dass ihr, außer du bist jetzt ein Hirscher oder irgendeine andere Ausnahme, weißt du ja vom Verband, vom Land entsendet. Beim Mountainbikesport oder beim Cross Country, Downhill, da gibt es professionelle Teams. Das heißt, du suchst dein Team aus. Ich habe jetzt Cannondale gewählt, beziehungsweise Cannondale hat auch mir ein Angebot gemacht und ich fahre alle Rennen mit Cannondale. Die einzigen Rennen, was ich mit dem Verband, also mit dem österreichischen Verband bestreite, sind die Weltmeisterschaft, die Europameisterschaft und die Olympischen Spiele. Aber der Rest läuft bei uns über die Teams, was natürlich eigentlich gut ist, finde ich, weil du kannst es so aussuchen, eigentlich mit wem du arbeiten willst. Wenn halt natürlich schnell genug bist, dass du aussuchen kannst, und natürlich sie ja Interesse an dir haben und so weiter. Aber im Grundsätzlich finde ich das ein gutes Prinzip beim Radsport.
Den Startplatz im Weltcup erarbeitest du dir selbst als Athletin oder werden den auch Nationen vergeben?
Also beim Weltcup ist es normalerweise so, du brauchst entweder eine gewisse Anzahl an Punkten, dann darfst du auch selber starten. Oder du bist ja in einem professionellen Team, aber da hast du dann sowieso genug Punkte, muss ich sagen. Also das ergibt sich dann von selber. Also du brauchst eine Anzahl von Punkten. Oder Nationalteam hat ein paar Plätze zur Verfügung, wo sie ausgeben dürfen. Das sind bei uns eben die Regularien im Moment. Aber dadurch, dass jetzt der Weltcup ja gekauft worden ist von Warner Bros. Und wie die ganzen heißen, ne, weil das ist ja ein riesen Umbruch jetzt eigentlich, bin ich der Meinung, oder ich habe ein paar Gerüchte gehört, dass sich das Ganze verändert. Wir haben ja bis jetzt eigentlich unlimitierte Starterzahl, das heißt oft sind 80 Leute oder 100 Leute an der Startlinie. Aber ich denke, dass es eventuell, sie möchten es ein bisschen so Formel 1-mäßig machen, dass leider 40 Leute am Start sein und eben dann die 40 Schnellsten von der Welt. Und da war es noch sicher, bin ich gespannt, wie nachher das Ausleseverfahren erfolgt, über Punkte, über Qualifikationsrennen. Aber wie gesagt, im Moment kann eigentlich jeder starten, wenn entweder er ein paar Punkte sammelt oder vom Nationalteam die Möglichkeit kriegt.
Was mich interessieren würde, wir kennen ja quasi aus unserer Sparte, wenn es um Langstreckenrennen geht, die Sache so, dass wir im Prinzip selbstständig für alles verantwortlich sind. Es gibt viele, die haben ein paar Sponsoren, es gibt aber auch viele, die haben keine Sponsoren. Man ist im Prinzip, man muss sich selbst seinen Trainer suchen, man muss sich selbst um sein Radl kümmern, um seine Ausrüstung, sich zu Rennen anmelden. Und dann gibt es im Gegensatz dazu, zum Beispiel bei den Profis, bei der Tour de France, wo das Team alles für dich managt. Du kriegst das fertige Rad, da stecken schon die Trinkflaschen drin, du gehst zum Training und wenn du heimkommst, wird sich wieder um dich gekümmert. Wie ist denn das bei dir, beim Cross-Country, beim Mountainbike? Wie viel musst du selbst regeln? Für wie viele Dinge bist du selber verantwortlich und wie viele Dinge nimmt dir dein Team ab?
Genau, also da kann man eigentlich wieder so Abstufungen machen. Es kommt immer darauf an, bei welchem Team du erstens einmal bist. Also ich bin jetzt, würde ich sagen, bei eins von den besten Teams im Weltcup. Das heißt, da wird mir schon ziemlich viel abgenommen. Das heißt, beim Weltcup muss ich mich eigentlich um so ziemlich gar nichts mehr kümmern. Also ja, kannst du wirklich so vorstellen, wie du gerade erklärt hast, mein Radl steht eigentlich bereit zum Rennen fahren mit den Flaschen waren gemacht, mit dem, was ich sage, was ich möchte. Und auch Koch haben wir dabei. Ich kann sagen, ich will 350 Gramm Reis und 12 Gramm Rosinen und kriege genau das Blicksack. Dann gibt es aber natürlich andere Rennen. Das ist, wie gesagt, gleich beim Weltcup, bei einer Weltmeisterschaft oder so. Aber andere Rennen, wie jetzt, sage ich mal, die Klasse darunter, das sind bei uns die C-Rennen. Da sagen dann die Teams schon, ja, es kann sich schon selber die Flasche füllen. Also es kommt immer so drauf an, halt auf den Stellenwert vom Rennen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jemand, ich tue auch gerne die Sachen selber. Für mich ist zum Beispiel mein Rennmüsli, das ist mein zu machen und vorzubereiten, das ist meine Tradition. Das ist, ich glaube, jeder kennt Rituale vorm Rennen. Das habe ich sogar beim Epic selber gemacht. Und da haben wir um 5 in der Früh gefrühstückt. Das habe ich dann einfach am Vorabend gemacht. Aber für mich gehört das dazu. Und das, wie gesagt, das will ich auch gar nicht, dass es irgendjemand anderes macht. Aber natürlich, wenn nachher beim Weltcup halt nur Interviews dazukommen und so weiter, dann bin ich froh, wenn mir jemand anderer meine 8 Flaschen auffüllt und ja, alles eben ausmisst. Aber grundsätzlich hängt es ziemlich davon ab, erstens bei welchem Team du bist und zweitens, welchen Stellenwert das Rennen hat.
Für einen Flo wäre es fatal, wenn er jeden Essenswunsch erfüllt kriegt.
Jetzt, wenn man es jetzt medial verfolgt, dann ist natürlich immer der World Cup und die Olympischen Spiele. Das sind so die Highlights einer Cross-Country-Saison. Und wenn man es jetzt nur über die Medien verfolgt, mir kommt vor, so eine Cross-Country-Saison ist relativ kurz, beziehungsweise es gibt verglichen mit Straßen, einer Straßensaison, sehr wenige Rennen. Dazu kommt natürlich der Reisestress, weil das ist ein echter Weltcup im Vergleich zu anderen. Also es ist wirklich, auf der ganzen Welt gibt es Rennen. Wie viele Rennen sind es? Wie lange dauert so eine Saison?
Also ich muss sagen, die Rennreisesaison ist definitiv noch länger, aber unsere Saison wird auch immer länger. Also wenn ich da zurückdenke, vor ein paar Jahren, da ist der erste Weltcup einmal im Mai gewesen und im September war alles besprochen. Jetzt geht es im April, ist der erste Weltcup. Und im Oktober ist der letzte. Das heißt, unsere Saison geht eigentlich schon auch inzwischen 10 Monate, weil der Weltcup ist meistens nicht der erste Rennen. Das heißt, die meisten fangen an Rennen vorne an im März oder auch schon im Februar, so wie ich das Jahr. Also ja, du kannst eigentlich sagen, die rennfreien Monate beschränken sich eigentlich fast auf November, Dezember und Jänner. Aber ja, die Rennradfahrer sind natürlich nochmal eine andere Liga. Vor allem haben die halt mehr Renntage. Aber da ist halt der große Unterschied bei uns, wenn wir an der Startlinie stehen. Wir fahren die 90 Minuten all out, was geht. Also da darfst du nicht irgendwie ermüdet haben sein oder irgendeine Schwäche zeigen. Wohingegen zum Beispiel bei den Rennradfahrern, die fahren halt eine Rundfahrt, die haben noch 7 Renntage und die fahren aber nachher 90% von dem Tag unter ihrem Leistungsniveau und müssen auch vielleicht live für einen Sprint die letzten 10 Minuten ordentlich, Tempo machen. Also das ist halt der große Unterschied. Weil wir müssen einfach zwischendrin viel trainieren, weil wenn, wie gesagt, also bei den 90 Minuten, da zählt einfach das Top-End und wenn du da nicht genug erholt bist und genug trainiert, dann hast du keine Chance.
Wenn deine Saison so lang dauert, wie schauen dann die paar wenigen Monate aus? Ist es dann ruhiges Training? Ist es Grundlagentraining? Bist du da dann im Prinzip viel zu Hause und schaut dann so ein Training quasi aus, dass du allein trainierst oder bist du da auch mit deinem Team und deinen Teamkollegen, Kolleginnen oder deinem Trainer irgendwo unterwegs?
Also als Team sehe ich eigentlich in der ruhigen Phase gar nicht. Vor allem, weil wir halt quer über die Welt verstreut sind. Sprich, einer kommt aus Dänemark, lebt aber in Andorra, einer kommt aus England und einer lebt in Südafrika. Also jetzt von meinen Teamkollegen. Und ja, bei den ganzen Betreuern ist es nochmal gleich nochmal so verstreut, also da kann ich jetzt auch wieder 10 Leute aufzählen, die sind auch alle irgendwo anders. Deswegen im November und Dezember sieht man sich eigentlich nicht, ist aber auch jeder froh. Da macht jeder seinen Urlaub, beziehungsweise sei ruhiges Training. Ich meine, ruhiges Training ist immer so schwierig, weil der Sport wird immer schneller. Also vor ein paar Jahren kann ich mich erinnern, da habe ich im Dezember ein kleines Grundlagentraining gemacht. Aber das reicht jetzt einfach nicht mehr. Vor allem auch, weil ich mich natürlich weiterentwickelt habe. Das heißt, früher zum Beispiel eine 6-Stunden-Einheit, eine 6-Stunden-Skitouren-Einheit, boah, da bin ich komplett paniert heimgekommen. Wenn ich das jetzt mache, kann ich es am nächsten Tag nochmal machen. Also das ist kein Problem für mich. Und deswegen muss ich halt noch versuchen, den Körper anders zu reizen, sprich, sage ich mal, das Ganze vielleicht schneller zu machen oder leider im Intervalle, sag ich mal leider, weil du kannst einfach nicht mehr so eine Pause gönnen, weil es kennt ja jeder Sportler oder Sportlerin, du musst einfach immer wieder neue Möglichkeiten finden, den Körper zu reizen. Und deswegen bin ich momentan eben im Winter, stehe ich eigentlich immer vor einem Fragezeichen, weil vor ein paar Jahren habe ich noch ganz leicht mich reizen können und jetzt wird es immer schwieriger, schneller zu werden, ohne auszubrennen, bevor die Saison überhaupt losgeht. Aber ja, das ist halt der Lauf der Zeit, würde ich sagen. Man wird älter, man wird schneller und der Körper steckt einfach immer mehr weg.
Planen und überlegen tut das für dich aber vermutlich schon ein Trainer, oder? Oder hast du irgendwann einmal ein paar Monate oder Wochen, wo du quasi noch einfach noch Lust und Laune den Sport machen kannst, wie es dir gefällt?
Also sowas haben wir schon, so Lust und Laune, aber Lust und Laune ist bei mir immer 7 Stunden Mountainbike-Runde. Und da sagt mein Trainer dann immer, ja, das ist nicht so super für die Spritzigkeit im Cross-Country-Monat, aber im November lasse ich es da durchgehen. Dann habe ich normalerweise im Dezember, da bin ich eben extrem gern daheim, ich mag die Weihnachtszeit sehr gern, nicht Weihnachten selber, weil da muss immer alles perfekt sein und da geht immer alles schief. Aber so die Vorweihnachtszeit, wenn einfach die Familie daheim ist, also wirklich Mama, Papa, Schwester, und einfach das Gefühl, sag mal, du fühlst dich halt daheim nachher so wohl, würde ich sagen. Also wenn ich da auf Südafrika mir sage, boah, da hatte ich keine Lust, weil wie gesagt, die Weihnachtszeit ist so die einzige Zeit im Jahr, wo ich Ruhe finde. Das ist mal wirklich meine heilige Zeit, sage ich mal. Und weil im Jänner geht es dann meistens eh schon wieder los mit den Trainingslager, aber das passt mir auch eh. Davor mache ich noch ein paar Skitouren und gehe langlaufen im Ötztal oder gehe laufen, mache Krafttraining und nachher, ja, und dann geht es eh schon los. Wie gesagt, also die Saison startet immer früher. Das Jahr, glaube ich, war am 8. Februar mein erstes Rennen, so früh wie noch nie. Und ja, mein Trainer, genau, um deine Frage eigentlich zu beantworten, mein Trainer plant schon eigentlich viel, aber ich bin immer schon jemand gewesen, der was mitreden wollte. Also da hat mein Trainer kein leichtes Leben mit mir. Wir arbeiten eigentlich zusammen seit Tag 1, wo ich Rennen fahre. Und wenn er mir einen Trainingsplan schickt, dann frage ich, ja, und warum muss ich am Montag das machen und warum muss ich da gleich 3,5 Stunden fahren und warum kann ich nicht 5 Stunden fahren? Und also, wie gesagt, er muss wirklich viel aushalten, aber ich muss immer verstehen, warum ich so trainiere. Und mir ist auch wichtig, dass mein Körpergefühl immer in jeder Trainingsplanung mit einberechnet wird und meine Intuition. Und ich habe mich so sehr viel auch mit Trainingswissenschaft beschäftigt und deswegen, also ich meine, mein Motto ist ja auch, um zu erreichen, was noch niemand erreicht hat, musst du Dinge tun, die noch niemand getan hat. Das heißt, wenn ich so einen 0815 Trainingsplan kriege, den was jeder fahren kann, dann sage ich halt, ja, wir sollen schneller sein, weil das kann ja jeder machen. Wir müssen irgendwas Neues probieren, wir müssen irgendwas anders machen, weil warum soll ich schon gewinnen? Also das ist halt so meine Ansicht.
Du hast jetzt angesprochen, die langen Grundlageneinheiten, die dich eigentlich fürs Cross-Country langsam machen, dir aber beim Marathon wahrscheinlich helfen. Wie passt das zusammen, dass du zweifache Marathon-Weltmeisterin bist und trotzdem im Cross-Country spritzig und schnell sein kannst?
Das ist eine gute Frage, das, was ich auch nicht verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich meine, es ist nicht so, dass ich überhaupt mit spritzig bin. Also ich kann mich erinnern, 2021, da war ich ja nicht bei der Olympiade dabei, weil mir Österreich einen Startplatz gehabt hat und ich war aber verdammt schnell in dem Jahr, kann ich sagen. Und ja, bin da eben nachher nicht ausgewählt worden, aus einfach Regularien, wie das halt oft ist im Leben. Und habe dann eine Trainingswoche in der Toskana gemacht und habe mein Handy ausgeschalten und bin jeden Tag 6 Stunden Rad gefahren, Minimum. Bin davor ein paar Intervalle gefahren und danach eben nochmal Grundlage und mein Papa ist mit dem E-Bike mit und wir sind voller Gas die Trails gecast und direkt danach habe ich die beste Form meines Lebens gehabt und ich kann sagen, ich war spritzig. Also ich glaube, bei mir ist das ganz viel auch so der Kopf. Ich brauche die Stunde, also ich brauche einfach die Zeit auf meinem Rad, weil für mich ist das auch meine Meditation. Das ist einfach, ja, andere gehen, keine Ahnung, was ist jetzt in Golfen gehen so viele. Für mich ist halt, ich brauche als Ausgleich zum Radfahren, brauche ich auch mein Radfahren, falls das Sinn macht. Also ich kann nicht gleich All-Out-Intervalle machen und das war's nachher. Passt, ich mache die All-Out-Intervalle und nachher mache ich noch 3 Stunden mein, sagen wir mal, mein Tempo, meine Zeit, wo ich einfach auf dem Berg fahre, wo ich Lust habe. Und so sehe ich das. Und ich glaube, die Erfolge geben mir recht. Und viele haben schon gesagt, so wie du trainierst, wirst du ausbrennen. Das haben sie mir schon gesagt, wo ich 17 war. Jetzt bin ich 22 und habe ein paar goldene, ein paar silberne und ein paar andere Siege. Und muss sagen, ich bin noch nicht ausbrennt. Also ich würde sagen, bis jetzt habe ich mal alles richtig gemacht.
Was mich irgendwie auch interessieren würde, ich meine, die Insider wissen es natürlich, aber es sind jetzt nicht alle Insider. Ich habe zum Beispiel gehört, du bist Marathon-Weltmeisterin. Also du hast natürlich bei den Junioren schon Weltmeister, Europameister und Staatsmeistertitel erreicht. Dann bei der U23 und bist dann ja schon, obwohl du noch jetzt immer U23 fahren könntest, dann zur Elite gewechselt. Und du bist Marathon-Weltmeisterin. Ich habe mir gedacht, das ist so ziemlich das Größte, was man erreichen kann. Und dann ist aber, sind deine Weltcup-Siege noch mehr gefeiert worden. Und ich als Außenstehender denke mir, wie kann ein Weltcup-Rennen, wo es mehrere pro Jahr gibt, mehr wert sein als ein Weltmeistertitel? Und das könntest du uns bitte erklären.
Ja, also ich kann leider sagen, die Radfahrgemeinschaft ist eine lustige Gemeinschaft. Also was es da für ungeschriebene Regeln gibt, ja, unzählige. Ja, eine von den Regeln ist, Cross Country ist die Formel 1 des Radfahrens oder des Mountainbikens. Sprich, alle Siege im Cross Country sind einfach nochmal an höheren Stellenwert wie jede andere Disziplin. Vielleicht, ja, Downhill ist natürlich auch, sagen wir mal, sehr angesehen weltweit oder kommen wir mal davon, auf welchen Teil der Welt du, sagen wir mal, bist, aber Cross Country ist halt olympische Disziplin und ich glaube, das, ja, das hebt einfach den Stellenwert und beim Marathon muss ich schon ehrlich sagen, es gibt nicht so viele schnelle Damen wie im Cross Country. Es gibt schon ein paar schnelle und die sind schwarz im Schlagen, aber es gibt jetzt halt vielleicht nicht 30 Schnelle. Im Cross Country gibt es 30 Schnelle, die was um den Weltcup-Sieg mitfahren. Im Marathon gibt es halt 10 Schnelle oder 5 Schnelle und die sind auch sehr hart zu schlagen. Aber, wie gesagt, das sehen halt die Leute nachher so, dass der Weltcup-Sieg mehr Stellenwert hat. Und meine Meinung ist wirklich, es ist wegen dem Olympischen. Weil sobald irgendwo das Wort Olympia fällt, rufen mit 10 Journalisten an. Und nachher höre ich ein halbes Jahr nichts. Und sobald noch wieder Olympia ist, rufen wieder 10 Journalisten an. Das ist unglaublich. Also kann ich sagen, wo das in Tokio war, wo ich irgendwie in Frage gekommen bin, hat mein Handy fast jeden Tag gelitten und irgendjemand hat angerufen und gefragt, boah, bist du jetzt bei Olympia dabei? Also das Olympia ist so ein Hype, das ist unglaublich.
Du hast das schon angesprochen, du warst 21 in Tokio nicht dabei. Sehr enttäuscht wahrscheinlich, obwohl es wahrscheinlich nicht hundertprozentig damit rechnen konntest. Du warst doch noch sehr früh in deiner Karriere, aber jetzt bist wahrscheinlich dabei, 24, oder? Du bist qualifiziert und sollte alles gut gehen. Ist das dein absolutes Highlight? Ist das, was du jetzt allem unterordnest?
Ja, also Olympia ist natürlich ein großes Ziel und ja, ich möchte gerne die Goldene gewinnen, würde liegen, wenn ich irgendwas anderes behaupten würde. Aber ich ohne nicht nur Olympia alles unter, ich ohne auch jeden Weltcup alles unter und auch der Weltmeisterschaft in Andorra, wo ich letztes Jahr meinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert habe, weil Cross-Country-Weltmeisterin, muss ich sagen, das ist halt auch etwas, wo ich halt drauf hinarbeite. Und ich glaube, wenn du halt alles auf eine Karte setzt für ein Rennen an einem Tag, der was einmal in 4 Jahren ist und genau der Tag funktioniert dann nicht, also ich glaube, dann kannst du mich in die Klinik einweisen, aber ich möchte auch nicht an der Startlinie stehen mit einem 10-Kilo Rucksack, weil ich jetzt alles an dem einen Tag abhängig mache. Ich möchte zu dem Rennen hingehen, ich möchte sagen, ich habe absolut alles getan, um heute abzuliefern. Aber das sage ich bei der Weltmeisterschaft genauso, das sage ich auch bei Weltcups. Und ich möchte das Rennen angehen wie jedes andere wichtige Rennen. Weil wenn irgendwas anders machst, nach einmal bei Olympia, ich glaube, das, also wenn es irgendwas macht, nachher schwirft sie aus dem Konzept. Ich bin ein Gewohnheitstier und ich werde bei Olympia genau alles gleich machen in der Vorbereitung. Und wie gesagt, es ist mir extrem wichtig, dort abzuliefern, aber ich werde es nicht dramatisieren, weil ich weiß aus Erfahrung, dass das leider ja nach ein Schuss ins, ja, ein Schuss ins Knie quasi ist. Und ja, und leider wegen Tokio noch, ich meine, es war einfach wegen Corona, dass ich eigentlich ja gar nicht in Frage gekommen wäre im Jahr 2020, weil ich dann Juniorin war. Und dann haben sie es ja ein Jahr verschoben und haben natürlich einen Platz für jemand anderem versprochen. Und ich war in dem Jahr, sage ich mal, schneller gewesen. Aber eben der Platz ist einfach schon versprochen worden. Ich bin der Meinung, dass ich das schon auch abliefern hätte können. Aber ich würde jetzt auch nichts ändern, wenn ich zurückschaue. Einfach aus dem Grund, weil ich danach, wie gesagt, Europameisterin, U23-Europameisterin, U23-Weltmeisterin geworden bin und ja, die Weltcups gewonnen haben und so weiter. Also ich glaube, alles richtig gemacht, weil schlussendlich kannst du eh das Beste aus der Situation machen und das habe ich in dem Jahr gemacht und viel mehr kann ich eigentlich von mir selber auch nicht verlangen.
Du hast vorher so schön gesagt, dass Cross-Country so die Formel 1 des Mountainbikens ist und wie groß so die Begeisterung ist bei Weltcuprennen. Ich habe immer gern, wenn wir ein bisschen so Originaltöne und ein paar coole so Audio-Einspieler im Podcast haben. Und du hast ja auf deinem Instagram den Zieleinlauf von den beiden Erfolgen von letzten Jahr. Du würdest jetzt gerne mal eins abspielen und ich finde es einfach so cool, wo der englische Moderator einfach so richtig in Euphorie einfach aufgeht.
Oh, Keller just gets bucked off the line in that rock garden and that will allow Mona Mittervaller to catch her.
And that's what she does. Yeah, she loves this climb and she's very strong here on it.
But there goes Mona Mittervaller. Mona Mittervaller motors past Alessandra Keller. She's going for her first ever elite UCI Mountain Bike World Cup win. And that little mistake by Alessandra Keller may just have been the bit of luck she needed. I think Alessandra Keller's in the hurt locker here. We haven't seen that grimace yet in this race. And the reigning Austrian national champion is about to make a significant entry into her own history book here this afternoon. At the finish line, Mona Mittervaller takes her first ever elite level UCI World Cup win in Pal-Aren-Sal Andorra. And the exhaustion and the emotion pours out of the Austrian.
Wie geht's dir da dabei, wenn du das siehst? Und vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie das Rennen war. Es war offensichtlich nass, dreckig. Du hast das rot-weiß-rote Meistertrikot angehabt.
Also, ich kann einfach nicht aufhören grinsen. Das war auch nach dem ersten Weltcup-Sieg so. Also, bin einfach den ganzen Tag mit so einem Grinsen spaziert. Und egal, was passiert ist, ich meine, das Leben serviert da oft nicht das, was du willst, aber nach dem Weltcup-Sieg war mir alles egal. Ich habe alles weggelächelt. Also das war wirklich ein großes Ziel von mir und dann hat es eben endlich funktioniert. Und wenn ich jetzt am Sonntag zurückdenke in Rumänien, dann war es in Andorra noch warm. Also so, und vor allem habe ich da keine Kälte gespürt. Also danach mir war alles egal. Ich bin nur die Jungs anfeuern gegangen von meinem Team. Da habe ich keine Kälte gespürt. Also das war ja absoluter Traumtag und immer wenn ich das Video sehe, muss ich auch lächeln und ist ja auch Motivation natürlich, weil du einfach das Gefühl wieder haben willst, weil ich sage immer, wenn du Zweite geworden bist, dann hast du immer so die Gedanken, ah, das hätte ich besser machen können oder das, aber wenn du Erste bist, dann hast du einfach mal so eine Ruhe im Kopf, so ein Glücksgefühl, weil da hast du einfach alles richtig gemacht, weil du kannst einen Sieger nicht in Frage stellen.
Es war dann nur ein paar Wochen später, oder? Dann warst du in Andorra und offensichtlich immer noch am Lächeln und absolut am Höhenflug auf der Welle. Und auch da hören wir uns jetzt noch mit dem englischen Originalkommentar an.
Mona Mittervaller heads towards the finish line here in Leger, the UCI Mountain Bike Festival, Haute-Savoie. It's going to be two in a row. It's going to be Mona Mittervaller takes the win in France. What a sensational ride from one of the emerging stars of world cycling. Mona Mittervaller blows them away in Leger.
Ja, also, ja, das war Leger, das war Frankreich. Das war 2 Wochen danach. Also mein erster Weltcup-Sieg war am 27. August und das war dann am 10. September. Wie gesagt, zwischendrin natürlich wieder voll trainiert, aber eben mit einem Lächeln. Also auch wenn es mega hart war, das Training, es war, ist mir einfach leichter gefallen, weil halt so ein riesen Stern von meinem Herzen gefallen ist, so, wie man bei uns das oft sagt. Und ja, Leger war von der Stimmung halt nochmal ganz anderes Level, sage ich, weil Frankreich, sie lieben halt den Radsport und vor allem lieben sie ja ihre Radstars, die was an dem Tag nicht gewonnen haben, aber angefeuert haben sie uns alle trotzdem. Und ich meine, da waren Motorsägen, da waren Trompeten in dem Wald, ich habe nichts gehört, also wirklich, ich habe mir gedacht, mein Trommelfell platzt. Also es war unglaublich der Lärm, aber wie gesagt, Gänsehautstimmung halt, wenn du wieder zurückdenkst. Und sagt auch, dass der Mountainbikesport einfach immer mehr Aufmerksamkeit kriegt und das finde ich natürlich toll, weil ich meine, ich brenne fürs Radlfahren und wenn ich einfach die, sag mal, die Leidenschaft teilen kann oder weiterbringen kann und wenn, ich meine, es gibt so viele, sag mal, schlechte Beschäftigungen auf der Welt, ich sage jetzt keinen Namen, aber ich sage gleich, wenn Radlfahren mehr Aufmerksamkeit kriegt, dann bin ich die Erste, was das pusht, weil frische Luft, Bewegung, Natur, du bist einfach ausgeglichener, wie gesagt, es gibt nichts Negatives daran.
Sehr schön, sehr schön. Und mir gefällt es jetzt auch nochmal zurück zum Fernsehbeitrag so, wenn Engländer oder Amerikaner oder Englischsprachige halt Mona Witt-Walner das mit ihrem Akzent aussprechen. Das ist so cool. Und auch die Stimmung vor Ort, also das ist echt so eine Gänsehaut zum Zuschauen. Und wie ist denn das dann, weil du sagst, Radsport in Frankreich, sind das Events, wo Männer und Frauen irgendwie kombiniert antreten? Ist das an einem Tag oder an einem Wochenende oder sind das nur Frauen-Events? Weil das ist auch hin und wieder so ein Thema, dass halt der Frauenradsport wird jetzt natürlich mehr in die Aufmerksamkeit ins Zentrum gerückt. Es gibt auch bei den Profis auf der Straße immer mehr Frauenradsport, immer bessere Berichterstattung. Es geht vorwärts, aber es ist noch sehr, sehr viel zu tun. Und da ist es einfach cool zu sehen, dass beim Frauenrennen einfach so eine Wahnsinnsstimmung ist.
Ja, also im Cross Country, da muss ich sagen, da ist eigentlich Frauenradsport absolut gleiches Level wie Männerradsport. Bei uns beim Weltcup ist es so, wir haben gleiche TV-Zeit, wir haben gleiche Trainingszeit, wir haben gleiche Rennzeit, alles gleich, wir fahren die gleiche Strecke. Also es ist wirklich absolut alles gleich. Der einzige Unterschied ist, dass die Männer meistens eine Runde mehr fahren, weil sie natürlich ein bisschen schneller sind wie wir. Aber wie gesagt, die Rennzeit bleibt dann gleich. Das heißt, wir fahren 90 Minuten und brauchen, fahren 6 Runden und sie fahren 90 Minuten und fahren 7 Runden. Preisgeld ist gleich. Und das Lustige ist, oft wird sogar beim Eurosport 2, wo es eben meistens übertragen wird, die Damenrennen sogar als einzige gezeigt. Also zum Beispiel in Österreich kannst du oft nur die Damenrennen anschauen und die Herrenrennen zeigen sie dann nicht mehr. Beziehungsweise zeigen sie vielleicht erst am Abend, aber nicht live. Ich weiß jetzt nicht, warum das so ist, aber wie gesagt, also was ich sagen kann, ist, das Benachteiligung, von dem habe ich eigentlich erst gehört, sage ich mal, später. Also natürlich mit 15 Jahren denkst du jetzt noch nicht an, sage ich mal, ich werde benachteiligt, weil, wie gesagt, im Cross Country hat sich die Frage nie gestellt. Und ich sage halt immer, von einer Diskriminierung und so weiter redest du erst, wenn du überhaupt darüber nachdenken musst. Und das, deswegen kann ich sagen, ich kann mich glücklich schätzen, ich habe nie über das nachdenken müssen. Und das erste Mal, wo mir das eigentlich aufgefallen ist, war zum Beispiel beim Rennradsport, weil es ja keine Tour de France gegeben hat. Ich meine, es gibt es jetzt seit 2 Jahren, oder? Und ich meine, das ist, und auch nicht annähernd das Gleiche, oder? Ich meine, die Tour de France geht 3 Wochen bei den Männern und bei den Frauen geht sie 5 Tage, 7 Tage, ich weiß es nicht. Aber das ist natürlich kein Vergleich. Mir ist aber auch klar, dass es halt schwer umzusetzen ist, das Frauenrennen parallel zu machen. Aber alles, was ich sagen kann, ist, im Cross Country, da ist von mir alle am gleichen Tag, wir fahren um 12:30, die Männer fahren um 14:30 und ja, es sind immer gleich viele Leute. Jetzt kommt zum Beispiel das Heimrennen und ich meine, natürlich kennen wir ein paar daheim in Tirol und da sind auf jeden Fall ganz, ganz viele beim Damenrennen und ich darf da gar nichts merken, dass danach bei den Herren, die was nach uns fahren, dass da irgendwie mehr Leute dann erst später kommen.
Das ist, klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Ehrlich jetzt. Das ist wirklich ein Traum in dem Sport.
Das stimmt, ja. Es ist nicht immer ein leichter Traum, weil ich kann sagen, das Training ist wirklich sehr hart und das Level ist sehr hoch. Also mit 99% brauchst du nicht an die Startlinie gehen, wenn du um einen Sieg mitfahren willst. Aber alles andere, für mich ist es, ja, also ich möchte nichts anderes machen. Ich meine, ich verfolge natürlich andere Sportarten. Der einzige Unterschied ist vielleicht nur, dass beim Golfen und beim Tennis noch ein bisschen mehr Geld dahinter ist. Aber da ich das Ganze nicht wegen Geld mache und mir, sag mal, ich möchte eigentlich mein Traum leben, ist mir das egal. Aber ich denke, dass genau von Warner Bros. Das Ziel wäre, den Sport eben noch mehr in die Welt, einfach in die Aufmerksamkeit der Welt zu bringen, größere Sponsoren anzulocken. Ich möchte aber nicht, dass es auf Kosten des Sports passiert, was ich momentan merke. Die Strecken werden manchmal ein bisschen komisch, so eben, dass es spannender für die Zuschauer ist, aber halt so das Herz des Mountainbikens geht verloren mit richtigen Trails, mit naturbelassener Strecke. Und damit sie halt einfach breiter ist und jeder überholen kann und das Rennen bis zum Schluss spannend bleibt, wie gesagt, probieren sie halt, das in die Richtung zu pushen, dass wir bei der Formel 1 alles knapper wird, jeder fährt innerhalb von 10 Sekunden über die Ziellinie. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass da der Kern des Mountainbikens erhalten bleibt und das ist mir auch wichtiger, als wir, dass sie ein paar Nullen mehr am Bankkonto haben.
Du hast die Strecken angesprochen, du hast vorher erwähnt, als du begonnen hast, waren die Abfahrten ein bisschen eine Schwäche von dir. Inzwischen sind die Strecken extrem technisch, also die Cross-Country-Strecken heutzutage wären vor 5 Jahren Downhill-Strecken gewesen ungefähr, sind extrem schwierig. Wie ist es immer noch etwas, wo du denkst, daran kannst du arbeiten, oder ist es so, dass du gut genug bist bergab und bergauf du deine Sekunden rausholst?
Also ich denke, du musst immer irgendwo eine Stärke haben, wo du besser bist wie alle anderen, weil da musst du einen Unterschied machen. Weil wenn du überall mittelmäßig bist, kann jeder immer mitfahren. Und wenn dann jemand anderes seine Stärke ausspielt, hast du einfach einen Kürzeren gezogen, würde ich mal sagen. Deswegen ja, ich arbeite natürlich immer an meinem Aufwärtsfahren, an meiner Ausdauer und möchte da natürlich die rennentscheidende Attacke machen. Und abwärts bin ich natürlich auch am Arbeiten. Ich würde sagen, ich kann schon ganz vorne mitfahren, das ist nicht das Problem. Aber wenn jetzt natürlich jemand in der Abfahrt attackiert, weil ich meine Probleme haben, weil es, wie gesagt, nicht da, wo ich meine Stärke ausgelegt habe. Es ist bei mir oft so, dass es mit Selbstvertrauen zusammenhängt. Heißt, wenn ich das Rennen führe, dann fahre ich ganz anders abwärts, als wenn ich in Position 20 fahre, weil da kommt einfach der Kopf dazu. Und dann, ist kein guter Tag, ich kann das nicht. Und dann verlierst du ein bisschen Fokus. Aber wenn ich vor Selbstvertrauen strotze und das Rennen führe, dann kann es sein, also so wie es in Léger war, bei meinem zweiten Weltcup-Sieg, da habe ich dann abwärts meine 4-Sekunden-Loch auch gemacht oder 10 Sekunden oder 5-Sekunden-Loch und die 5 Sekunden, zack, kann ich gleich in den Anstieg mitgenommen, habe da dann attackiert und dann waren es auf einmal 25 Sekunden. Andorra ist das Gleiche, da habe ich eigentlich die Lücke zur Führenden geschlossen, indem ich abwärts besser gefahren bin wie sie, weil ich ziemlich gut im Schlamm bin, würde ich mal sagen, ohne dass ich jetzt mich mit falschen Federn schmücken will, aber im Schlamm kann ich schon richtig gut fahren. Und deswegen, viele sagen immer, dass ich nicht abwärts fahren kann, vor allem die deutschen Moderatoren, wenn ich das so sagen darf, aber das sollen sie sich jetzt einmal anhochen, die sagen immer, dass ich nicht abwärts fahren kann. Aber ich habe schon viele Rennen gewonnen, weil ich genau dort sauber gefahren bin. Das heißt, für mich ist das eine Frage des Zutrauens, was ich selber kann.
Jetzt fällt mir die nächste Frage ein, die da jetzt genau dazu passt. Und zwar, bei unseren Langstreckenrennen haben wir irgendwie so die Aufteilung, dass man sagt, ein Drittel Erfolgsfaktor ist die körperliche Fitness, ein Drittel ist so die mentale Stärke, wie du mit Rückschlägen und Müdigkeit umgehst, und ein Drittel ist entweder so das Teamgefüge oder, wenn man unsupported fährt, halt so Logistik, Ausrüstung und Routenplanung. Wie würdest du das beim Cross-Country und Mountainbiken sagen? Was sind da so die wichtigsten Faktoren?
Also das ist eine ziemlich schwierige Frage, weil oft bedingt ja die eine Sache die andere. Und nachher eben das so mit dem Prozent und so ist irgendwas etwas für mich, wo ich beim Schwer tue. Weil zum Beispiel der Kopf, wenn der Kopf nicht da ist, nachher geht eigentlich gar nichts. Deswegen könntest du dir mal 90% blöd gesagt geben. Aber natürlich, auch wenn der Körper nicht kann, dann kann der Kopf noch so stark sein, dann hängen sie dir trotzdem an. Auch wenn du voll an die glaubst, aber du einfach nicht reinfahren kannst, weißt du trotzdem nicht gewinnen. Deswegen, ja, für mich ist das schon so, ich glaube, Kopf und Körper sind wichtiger als Material, aber wieder eingegrenzt. Wir reden da auf dem hohen Niveau, das heißt, wenn du jetzt ein 14 Kilo Rall hast, dann hast du keine Chance. Ist einfach ein schweres Rall. Aber ob du jetzt ein 10 Kilo Rall hast oder ein 9,5 Kilo Rall oder 10,5, boah, da lässt sich diskutieren. Da ist meiner Meinung nach wichtiger Kopf und Körper. Support muss ich sagen, da bin ich so jemand, der sagt, ich will immer abliefern können, ich will das nicht von meinem Umfeld abhängig machen. Also ich will immer an der Startlinie stehen und auch wenn keiner an mich glaubt und auch wenn mir keiner, sag ich mal, oder wenn die anderen mir vor dem Rennen auf die Nerven gehen, ich möchte abliefern können. Also das ist so etwas, wo ich sage, als guter Sportler musst du das outblenden, als Sportlerin musst du das outblenden können. Deswegen gebe ich einfach 20% im Material, so, das darf ich mir nicht verrechnen. 40% im Kopf und 40% im Körper.
Der Flo wird das noch überprüfen.
Ich werde das überprüfen, weil ich glaube, es ist ja ausgegangen.
Er ist unser Rechenbeauftragter. und wie schaut es dann vielleicht noch aus mit der Fahrtechnik? Also wir haben nämlich unlängst einmal mit der Nathalie Schneider gesprochen, die was E-Mountainbike fährt. Und sie hat gesagt, dass die Bergauftechnik gerade bei ihr halt besonders wichtig ist. Aber ich denke, das wird ja auch für dich, die Technik brauchst du nicht nur bergab, um gut abzufahren, sondern auch um bergauf quasi nicht Kraft zu verschwenden und im schwierigen Gelände schnell aufwärts zu kommen. Weil ich denke an mich selber zurück, ich war technisch halt immer wahnsinnig schlecht und deswegen hat mir Mountainbike nie Spaß gemacht.
Ja, also da stimme ich schon zu, wenn man die Technik nicht hat, dann ist Mountainbiken schon eher zart. Also gerade am Anfang eben, wo ich mit dem Verein mitgefahren bin, also die anderen sind ja auf dem Rall geguckt, seit sie 6 Jahre alt waren. Das heißt, die sind da blind gefahren und ich habe mich halt abkämpfen müssen, dass sie nicht 5 Minuten auf mich warten müssen. Und das war natürlich für mich dann zart und da habe ich schon lange kämpfen müssen. Aber ich sage mal, wenn du Abwärtssiegtechnik hast, dann hast du automatisch eine Aufwärtssiegtechnik. Ich glaube, beim E-Bike-Fahren ist es nochmal was anderes, weil du hast ein richtig schweres Radl und die haben auch ganz andere Strecken wie mir. Die haben ja so sehr verblockte Strecken, verwinkelte Strecken, dass es eben schwierig ist mit dem E-Bike, damit da eben irgendwo ein Reiz kommt, weil wenn die unsere Strecken fahren würden, dann ist es natürlich einfacher für sie, weil sie aufwärts ja einfach fahren, auch ohne treten, sage ich mal. Und deswegen haben sie das beim E-Bike nehmen ein bisschen verändert. Aber grundsätzlich, wenn du die Technik abwärts hast als Cross-Country-Fahrer oder normaler Mountainbiker, dann kannst du es auch aufwärts. Und du brauchst einfach die Kondition halt dazu, um das geht es halt beim Aufwärtsfahren. Wenn halt mit 180 Puls die Wurzeln aufwärts fahren musst, ja, kann schon sein, dass das Ganze ein bisschen zart wird. Ey, übrigens, bei meiner Rechnung habe ich die Ernährung vergessen. Die habe ich überhaupt nicht mit einbezogen. Aber das fällt dann unter Körper.
Aber du kannst das gerne mal nachliefern. Wie viel schreibst du da Ernährung zu?
Eben, weil ich schreibe in Ernährung ja extrem viel zu. Das ist so eines meiner Lieblingsthemengebiete, sage ich mal, weil ich lehne zum Beispiel die Sporternährung lehne ich ab, so bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, da habe ich schon einige Diskussionen gehabt, wenn es vor dem Rennen geheißen hat, ja, na, vor dem Rennen einfach Kohlenhydrate, am besten Weiznudeln ist einfach zu verdauen und so weiter und sage, ja, aber der glykämische Index und ist nicht gesund und industriell und du schaust deinem Körper. Für mich geht es eben um das, dass du auch einen gesunden Körper hast. Mir geht es nicht nur um das, dass da, sag ich mal, da, dass du schnell einen Zucker kriegst. Deswegen würde ich zum Beispiel auch nie ein Gel nehmen mit 20 Inhaltsstoffen, die was ich nicht kenne, weil ich einfach es natürlich versucht zu machen. Das heißt, für mich ist wichtig, erstmal muss ich wissen, wo das Ganze herkommt. Ich muss wissen, was es ist und es soll einfach meinem Körper nicht schaden. Also ich glaube, keiner würde jetzt einfach ein Gel nehmen, wenn er sagt, boah, ich will mich gesund ernähren. Und deswegen sage ich halt, warum nicht einfach eine Dattel zum Beispiel nehmen? Die hat genauso einen schnellen Zucker. Und ja, genau, deswegen für mich ist das schon sehr wichtig, weil, wie gesagt, ich will einen gesunden, schnellen, fitten Körper. Und ich denke, das kriegst du halt auch mit einer Ernährung, die was genau das verkörpert oder halt, ja, sorgt. Also du bist, was du isst. Und das habe ich schon ganz oft in meinem Leben erfahren. Und deswegen der Ernährung gebe ich einen sehr großen Stellenwert.
Das ist die Ernährung drumherum während dem Rennen. Das dauert jetzt nur unter Anführungszeichen 90 Minuten. Die sind aber hochintensiv. Wie ernährst du dich da? Sportgetränke?
Nein, also da. Also meine Schwester und ich, wir haben seit wir Kinder, aber wir haben kein Saft getrunken. Also wir haben immer Wasser getrunken, wir haben noch nie eine Cola getrunken, noch nie eine Fanta. Und wenn ich in meiner Radlflasche irgendeinen Geschmack habe, das mag ich überhaupt nicht. Also ich muss ganz ehrlich sein, ich bin jahrelang auf Wasser gefahren. Vor allem die Nachwuchsrennen, weil die gehen 1 Stunde und auch die Juniorenrennen 1 Stunde 10 und 23. Ich bin immer alles auf Wasser gefahren oder vielleicht maximal Elektrolyte, aber nie so eben so Kohlenhydratgetränk. Vor allem, du kannst bei uns halt ganz viel mit Carboloading machen. Wenn du am Vortag deine, sagen wir mal, dein halben Kilo Nudeln einhaust, nachher Dinkelnudeln natürlich bei mir, wenn du die einhaust, dann das geht schon für, sagen wir mal, 1 Stunde 20. Jetzt inzwischen muss ich sagen, die Elite-Rennen haben schon oft in sich und du brauchst manchmal so einen Kick. Und bei 190 Puls fangst du jetzt auch nicht an Datteln essen. Deswegen habe ich da jetzt Gels gefunden, die was aus 100% Honig bestehen. Und gegen Honig habe ich nichts einzuwenden. Also meiner Meinung nach tut das im Kopf auch gut. Und deswegen bin ich froh, dass ich die gefunden habe. Und die taugen mir auch. Und wenn ich das Gefühl habe, im Rennen ich brauche einen Krieg, nachher nehme ich das. Aber ich vertraue auch noch auf mein Carbo-Loading. Also da gibt es schon eine große Portion am Tag davor.
Das ist echt eine unglaublich spannende Herangehensweise, ja. Das ist sehr interessant. Welche Gels sind das denn eigentlich?
Das sind südafrikanische Gels. Also die habe ich von der, sag mal, da habe ich da gefunden. Ich meine, offiziell nehme ich natürlich andere Sachen. Wir haben ja Sponsoren beim Team. Aber ich meine, ich nehme von der Firma andere Sachen, die haben auch, sagen wir mal, eben Elektrolyte und so weiter, aber wie gesagt, da bin ich einfach, das lehne ich halt einfach ab und da muss ich ganz ehrlich sein und da habe ich auch kein Problem damit, das zu sagen. Ich lehne alles ab, was nicht natürlich ist und ich sage jetzt aber keinen Namen natürlich für die Gels, wo ich verwende, einfach um ja meinen Sponsor zu schützen. Und ja, 100% Honig, das ist alles, was ich sagen kann und ich glaube, wenn's jemanden interessiert, dann findet das er jetzt wahrscheinlich sowieso.
Ja, wir haben Ich habe auch Sponsoren und trotzdem, glaube ich, kann man über gewisse Dinge einfach so allgemein sprechen, dass man immer wieder mal sagt, hey, gesunde Ernährung ist einfach wichtig und da hat dann eh jeder irgendwo seinen eigenen Weg und das ist, glaube ich, eine Grundaussage, die immer und überall getroffen werden kann.
Ja, und ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde nie einen Sponsor annehmen, den was ich nicht vertreten kann, aber das Team hat natürlich auch Sponsoren und den muss ich natürlich auch vertreten bis zu einem gewissen Grad. Für den habe ich mich jetzt nicht entschieden, aber grundsätzlich würde ich natürlich keinen Sponsor annehmen, den was ich, wie gesagt, nicht 100% dahinter stehe. Aber bei Teamsponsoren muss ich halt Abstriche machen und wie gesagt, das entscheidet nicht ich und habe ja keinen Einfluss darüber. Aber ich möchte gleich sagen, ein Grundprinzip von mir ist schon, jeden Sponsorvertrag, was ich unterschreibe, da bin ich auch 100% dahinter und den vertrete ich auch so, dass es für ihn oder sie einen Sinn macht.
Man sagt ja grundsätzlich, man kann nur in solchen Sportarten oder in solchen Lebensaufgaben richtig gut werden, wenn man sie gern macht oder wo man eine Freude daran hat. Man sieht dich eigentlich sehr oft lachen. Du streust meistens über das ganze Gesicht, wenn du am Radl sitzt. Wie oft gibt's aber schon Momente, wo dein Training vielleicht ein bisschen zach ist oder was dich mal ein bisschen anzipft oder was dich halt echt überwinden musst, irgendein Trainingsblock im Winter? Oder ist für dich schon so der Großteil der Zeit echt, dass du quasi deinen Traum lebst und dass der Radlfahren einfach irrsinnig taugt?
Also zu 98% lebe ich meinen Traum und lieb's, aber ich komme gerade aus dem Gym direkt zu eng zum Podcast und ich muss sagen, heute hat ich ein paar Mal am liebsten gern die Handel auf die Wand geworfen und hat die Kniebeuge nicht mehr gemacht und die Front Squats und Bulgarian Splits quasi, die mag ich gar nicht. Falls jemand nicht weiß, was ist, das sind einbeinige Kniebeugen, so um den Schmerz einfach nur zu verdoppeln. Also ganz ehrlich, ja, da hinterfrage ich mein Leben manchmal schon, sage ich, warum mache ich das jetzt? Aber der Kick danach, wenn es geschafft ist, hast, der ist halt nochmal besser. Deswegen, das weiß ich halt und deswegen mache ich es auch, aber ich glaube, das Überwinden, genau um das geht's. Ich glaube, das ist das, was mich glücklich macht. Also, das habe ich schon so ausprobiert, sagen wir, in der Pause. Da hast du ja nichts, du musst dich nie überwinden, oder? Du kannst machen, was du willst. Aber genau das fehlt mir nachher. Da fehlt mir die Erfüllung. Also einfach das in der Früh sich überwinden, irgendwas zu machen, was dich komplett aus deiner Komfortzone bringt. Weil danach ist die Couch oder das Bett oder das Buch einfach viel interessanter, weil du weißt, was du geschafft hast. Und ich glaube, das ist halt das, was mich wirklich antreibt, das eben vom einem Extrem ins andere, auch wenn es vielleicht nicht auf lang, also langfristig ist das sicher etwas, was sehr zehrend ist. Aber jetzt mit meinen 22 Jahren kann ich jetzt sagen, ich habe die Energie, um das zu machen. Und es ist wirklich so etwas, das, und also ich kannte die einfach nicht. Also ich kannte, auch wenn ich, sage mal, okay, Beispiel, ich liebe Radfahren und einfach jeden Tag 5 Stunden Radfahren, einfach eben ohne Intervalle, ohne dass man schnell fahren muss, würde mich auf Dauer nicht glücklich machen. Ich brauche ab und zu so Einheiten, wie heute in der Früh, habe ich eine mega harte Einheit gehabt. Also da druckt es mir fast die Zache raus. Aber das Gefühl danach, ich meine, das, ja, und ich würde es jederzeit wieder machen. Ich mache es auch wieder, leider. Wahrscheinlich nächste Woche kriege ich schon die nächste Einheit. Aber ich glaube, das ist halt so, ich sage immer, zum Glück sind wir alle ein bisschen blöd, weil schon starten wir uns das ja gar nicht an.
Also du bist aus Rumänien von der EM zurück, von einem sehr harten Rennen und hast gleich drauf eine extrem harte Trainingseinheit gehabt.
Mit bulgarischen Kniebeugen sind die ein lustiger Zufall fast.
Ja, also jetzt genau, wann bin ich zurückgekommen? Gestern. Gestern noch früher bin ich zurückgekommen, hat es geregnet, war super, habe ich mal einen lockeren Tag gehabt. Und dann heute schon wieder, ja, Vollgas geben, weil die Woche ist eben Heimrennen und du darfst natürlich auch nicht zu hart, zu knapp vorm Rennen trainieren. Deswegen hat mein Trainer gesagt, ja, der Dienstag war hart. Und ich habe gesagt, ja klar, schaffe ich. Ich fühle mich 10 von 10. 10 von 10 erholt. Dann kriegt man richtig harte Intervalle.
Ja, irgendwann, wenn man vielleicht ein bisschen älter wird, fängt man vielleicht einmal an zum Flunkern und sagt, na, ich bin erst 7 von 10, bitte noch einen Tag Ruhe. Aber du verwendest diese Strategie offensichtlich noch nicht.
Nein, ich muss sagen, ich bin da oft ein bisschen, also da muss ich wirklich sagen, da bin ich oft ein bisschen blöd, wenn der Körper so schreit, boah, nein, es geht nicht mehr, schreibe dem Trainer, boah, ja, nein, ich fühle mich frisch. Und nein, also ich muss sagen, ich bin schon ehrlich, also jetzt bin ich 22, ein bisschen an Weisheit habe ich auch schon gewonnen. Wenn es gar nicht geht, macht es auch keinen Sinn und macht auch keinen Spaß mehr, oder? Wenn du nachher die Intervalle fährst und einfach 50 Watt oder 20 Watt drunter bist, wo du sein solltest. Aber das ist natürlich gar nicht so einfach, weil manchmal musst du da drüber gehen, manchmal musst du durch den Schmerz, musst du da auch mit der Müdigkeit trainieren, weil beim Rennen musst du ja genau das auch machen, musst du ja auch manchmal das überwinden. Aber wenn das eben einfach wäre, nachher tat ja jeder, eben wie gesagt, dann tat ja jeder gleich trainieren. Und deswegen, ja, bin ich noch beim Enträtseln, was eigentlich zum Erfolg führt.
Du hast jetzt schon den Heimweltcup angesprochen. Wie schaut jetzt überhaupt deine Saison aus bis zu den Olympischen Spielen? Fährst du den gesamten Weltcup oder wirst du ein paar Rennen auslassen?
Also in meinem Heimweltcup haben wir dieses Jahr leider keinen, weil eben mit der neuen Strecke oder mit den neuen Broadcaster, die haben gesagt, ah, die Strecke passt ihnen nicht in Leogang. Also da hat es ein paar Diskussionen gegeben, aber das Heimrennen bei uns, das ist kein Weltcup, das ist die Klasse darunter. Ist aber auch, gibt's auch richtig gute Punkte, hat aber natürlich nicht annähernd so viel Aufmerksamkeit wie ein Weltcup. Und der nächste Weltcup, der ist dann direkt die Woche drauf in Tschechien. Und danach sind nochmal 5 Weltcups, Frankreich, Italien, Schweiz, Kanada und Amerika. Das sind, also wie gesagt, sind insgesamt jetzt nur 6 Weltcups. Die ersten 2 Weltcups habe ich ja leider auslassen müssen in Brasilien, weil es einfach gesundheitlich eben nicht gepasst hat und macht ja keinen Sinn, da hinfliegen und nachher irgendwas mitfahren, wo ich nicht sein will, weil ich möchte auch einen Sieg mitfahren. Aber ich hatte auf jeden Fall, ich möchte auf jeden Fall die nächsten 6 Weltcups angreifen. Olympischen Spiele, Weltmeisterschaft, das sind ganz klar die großen Ziele von jetzt. Und jeder Tag zählt. Es sind leider, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 6 reine Trainingswochen auf Olympia. Der Rest sind Rennwochen. In der Rennwoche geht immer weniger weiter wie in einer Trainingswoche. Deswegen jeder Tag, jede Nacht zählt und ja, und wie gesagt, ich glaube, ich möchte einfach sagen können, wenn ich bei Olympia an der Startlinie stehe, habe alles gemacht und auch bei der Weltmeisterschaft, weil ich glaube, das schlimmste Gefühl für mich ist, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht alles gegeben habe. Also das ist wirklich mitunter eins von den schlimmsten Gefühlen.
Du hast gesagt, du möchtest noch enträtseln, was wirklich dich weiterbringt oder was wirklich zum Erfolg führt. Ich glaube, also das müssen wir jetzt schneiden. Wir glauben, du hast schon ein gutes Stück des Rätsels gelöst und halten da die Daumen, dass du es vollständig und noch weiter löst, weil ich glaube, du bist echt schon auf einem unglaublich guten Weg und ja, das Puzzle ist fast vollständig, würde ich sagen.
Vielen Dank, ja.
Wobei es ist nie vollständig, es kann immer noch was kommen, gell, aber es ist echt schon sehr, sehr beeindruckend, wie du unterwegs bist.
Ja, aber das ist genau das Spannende, oder? Dass du weißt nie eben, wann ist fertig, wo ist die Obergrenze, wo ist mein Limit, wo ist das Limit von meinem Körper und wo ist das Limit von meinem Kopf. Das sind eben so die Sachen, die was das Ganze so reizvoll machen.
Ein 1000-Teile-Puzzle ist irgendwann fertig, aber das Puzzle beim Radlfahren, du weißt nicht, ob es 1000 Teile hat oder doch 1500 oder 2000 oder es kommen immer neue dazu, neue Fragestellungen.
Ja, jemand hat einmal zu mir gesagt, bei dir ist gut, Mona, dir gehen die Ziele nicht aus, weil viele fallen in so ein Loch, wenn sie zum Beispiel sagen, ah, jetzt haben sie Olympiasiegerin oder Olympiasieger und jetzt fallen sie in ein schwarzes Loch, weil jetzt haben sie ihr größtes Ziel erreicht und jetzt ist ja quasi das Puzzle komplett und sie wissen immer anfangen, was mit ihrem Leben. Aber wenn ich Olympiasiegerin werden darf, dann darf ich sagen, ja passt, jetzt mache ich das Doppelte, jetzt mache ich noch im gleichen Jahr Weltmeistertitel und Gesamtweltcup. Für mich war das noch so nochmal so Ansporn, noch mehr. Und ich glaube, das ist das Wichtige für mich, dass ich einfach immer jeden Tag einen Sinn zum Aufstehen habe. Und ich glaube, jeder braucht so einen Sinn im Leben natürlich. Und für mich ist das halt einfach eben, so lange wie es geht, so schnell wie möglich Radl fahren.
Olympiasieg und am nächsten Tag bulgarische Kniebeugen gleich in der Früh. Das wäre wahrscheinlich dein idealer Tag danach.
Wahrscheinlich sollte ich Olympiasiegerin werden, ne? Wird mich wahrscheinlich irgendjemand nicht schlafen lassen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das eine lange Nacht wird. Ich bin zwar keine Partymaus, kann ich sagen, aber ich glaube, das da trotzdem ein langer Abend werden. Aber das schließt natürlich nicht die bulgarischen Kniebeugen am nächsten Tag aus.
10 von 10 erholt, man kennt es nach einer langen Nacht. Man wird dich aber wahrscheinlich nicht auf der Straße sehen. Also ich höre schon raus, die große Leidenschaft fürs Mountainbiken oder gibt es einen Versuch? Ich meine, es gibt bei dir im Fahrerfeld prominente Beispiele, die auf beiden Strecken oder auf allen Rädern erfolgreich sind. Hast du da das auch vor oder möchtest du dir mal nur aufs Mountainbike konzentrieren?
Also eigentlich war es schon für 2024 im Gespräch gewesen, aber dadurch, dass ich dann eben mich fürs Epic entschieden habe, war es einfach ein bisschen viel geworden und nachher natürlich nur die Krankheit, was gar nicht so eigentlich ausgegangen, wenn ich jetzt so zurückdenke. Und jetzt ist Olympia, das heißt, ich möchte mich auf Olympia konzentrieren, aber im Jahr 2025 oder 2026 möchte ich auf jeden Fall einmal Straße probieren, vor allem, weil ich gut auf lange Anstiege bin und mir würde einfach interessieren, was ich bei so einem Etappenrennen eben machen kann, wo es einmal, sage ich mal, 1000 Höhenmeter aufwärts geht. Und ich möchte natürlich auch dort probieren, sage ich mal, Geschichte zu schreiben. Also das ist ganz klar etwas, was ich geplant habe. Aber jetzt dadurch, dass ich beim Epic auch noch offene Rechnung habe, habe ich nächstes Jahr auch noch eine Mission. Also es ist immer was zum Tieren. Aber ich sage immer, wie gesagt, lieber bin ich zu viel beschäftigt als zu wenig. Also habe noch viel vor.
Ich glaube, das war jetzt wirklich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Du hast viele große Ziele, du bist mit voller Freude und vollem Feuer dabei und wir können nur alles, alles Gute wünschen und dir die Daumen drücken.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Mir hat mein dritter Podcast auch Spaß gemacht. Hoffentlich war es nicht das letzte Mal. Vielleicht reden wir in ein paar Jahren nochmal, wenn nachher die ganzen Medaillen hinter mir hängen oder so, keine Ahnung, oder na, hoffentlich.
Da bist du sehr gern eingeladen, von deiner Straßenkarriere zu erzählen.
Ja, genau.
Okay, aber eins kann ich versprechen, Cyclocross-Karriere wird es keine geben, also da im Macho mit umlaufen im Jänner, das bin ich die. Also im Jänner ist für mich Ski und da gibt es kein Schlammrennen, also das mache ich dann im Mai wieder, wenn es wieder regnet.
Und irgendwann in ganz, ganz vielen Jahren, wenn einmal so die kurzen, schnellen Rennen, die nicht mehr so interessieren, darfst ein drittes Mal zu Gast sein und dann erzählst von deinen Langstreckenerfahrungen vielleicht.
Also das haben wir schon viele gefragt. Langstrecken finde ich schon natürlich interessant. Das Einzige, wo bei mir die Grenze ist, ist der Schlaf. Also meine längste Trainingseinheit ungewollt war 11,5 Stunden. Da hat mein Kollege gesagt, wir seien 8 Stunden wieder da. Und um 7 auf Nacht waren wir immer noch daheim. Und habe ich gesagt, du bist so ein Idiot. Ich habe morgen Intervalle. Mein Trainer wird mich umbringen. Das war mittel in der Cross-Country-Saison. Wir sind 11,5 Stunden Radfahren gegangen. Das war für die Spritzigkeit, das war der Tod. Aber egal. Auf jeden Fall, meine Grenze ist der Schlaf. Also wenn ich gut Schlaf kriege, nachher war ich grantig. Aber alles, was, sag ich mal, noch in dem Rahmen ist, da bin ich dabei.
Sehr cool. Wir werden das beobachten. Wir wünschen dir natürlich alles Gute und viel Erfolg in deiner sehr langen Saison. Und ja, viel Spaß beim Training morgen und den Split Squats übermorgen.
Vielen Dank.
Podcast-Werkstatt.